Ulrich Meier ist Pfarrer, Autor und kommt aus Hamburg.
Ja, eigentlich komme ich jetzt vom Sinai. Bin erst einen Monat wieder hier. Und über eine Reise in ein anderes Land zu berichten, ist insofern immer ein Risiko, weil man nur schwache Worte findet für die Erfahrung, die man dort erlebt hat. Und in dieser Reise, 14 Tage, Ende des Septembers, ging es um Grenzerfahrungen. Es ging darum, eine Natur zu erfahren, die grenzenhaft ist. Wüste als Wildnis war mir vorher nur von der Kinoleinwand her oder aus dem Buch irgendwie eine Vorstellung. Ich habe dann gemerkt, das war das Erste, was ich loslassen musste. 1000 und abertausend Vorstellungen darüber, wie es wohl dort sein wird. Und Grenzerfahrung eben auch gegenüber dem eigenen Körper, gegenüber mir selbst, weil diese Initiationsreise, die ich unter der Anleitung von Reinhold Hermann Schäfer mir schon lange gewünscht hatte und jetzt endlich in diesem Jahr verwirklichen konnte, weil diese Initiationsreise eben mehr ist, als bloß ins Flugzeug zu steigen und wieder zu landen und mit verschiedenen Verkehrsmitteln und letztlich zu Fuß in ein Zielgebiet zu kommen, sondern Initiationsreise heißt, dass ein anderes Land eben auch ist, eine andere Welt. Eine Welt, da fiel mir vorhin in der Vorbereitung ein alter Spruch ein, unterhalten sich zwei Mönche darüber, wie es wohl ist, wenn man gestorben ist. Und sie stellen sich das natürlich so vor, dass es anders ist als das Leben und haben aber sehr genaue Bilder natürlich, wie man sich dann im Himmel da bewegt und verabreden sich miteinander und sagen, wenn einer von uns beiden früher stirbt, dann versuchen wir durch Zuruf deutlich zu machen, ob es so ist, wie wir uns das vorgestellt haben, oder ob es anders ist. Also entweder schreien wir totaliter, und dann heißt es genauso, wie wir uns das vorgestellt haben, oder aliter, also anders, als wir uns das vorgestellt haben. Einige von Ihnen kennen den schon. Also einer stirbt, der andere horcht, und was er hört, ist totaliter aliter. Also es ist vollkommen anders, als wir uns das vorgestellt haben. Du kannst es dir gar nicht anders vorstellen. Man kann das auch damit vergleichen und ich nehme den Vergleich bewusst, wenn Sie jemand anderem darüber erzählen wollen, wie es war, mit einer Frau zu schlafen, dann lässt sich in Worten nur ein sehr geringer Bestandteil dessen, was Sie erfahren haben, irgendwie abbilden. Und selbst die Literatur oder die Filmkunst schafft es ja eigentlich nicht, diese Grenzerfahrung und diese Grenzüberschreitung eines Liebesaktes irgendwie so aufzubereiten, dass man daran direkt ein Erlebnis haben könnte, sondern meistens erinnert man sich vielleicht oder reichert eben den ganzen Vorrat seiner Vorstellungen an, wie das wohl gewesen ist. Aber ich will vorne anfangen. Ich bin also tatsächlich ins Flugzeug gestiegen, nach so einem kleinen Vorlauf von Hamburg nach Frankfurt. Das war alles noch super gewohnt. In Frankfurt dann in den Flieger von Egypt Air. Und ich war schon ein bisschen vorgewarnt, wenn dann diese kleinen Monitore runterkommen und die Anweisungen kommen, wie man sich zu verhalten hat, wird erstmal eine schöne Sure rezitiert. Und zwar von einem wirklich tollen, von einer tollen Männerstimme. Also es hat mich sehr erwischt, dieses erste arabische Wort, was ich da über den Lautsprecher im Flugzeug hörte. Aber es war nichts gegen das Aussteigen aus dem Flieger in Kairo. Nachts um 23:30 vor einer Hitzewand zu stehen, wie ich sie hier noch nie erlebt habe, das war schon erstaunlich. Also man läuft wirklich raus und ist vor dieser Wand. Und dann gab es noch einen Flieger nach Sharm el-Sheikh, ganz im Süden vom Sinai gelegen. Und die erste Etappe der Reise war sozusagen ägyptische, arabische Zivilisation und gleichzeitig auch noch voller Tourismus. Also in so einer Tauchbasis da direkt am Roten Meer galt es jetzt erstmal aufzutauen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das bedeutete erstmal in Schweiß dahin zu schwimmen und arabisch abhängen, habe ich das genannt. Also im Beduinencafé gibt es dann schon keine Tische mehr, sondern nur noch so hockerartige kleine Dinge und man liegt mehr oder weniger gemütlich, mal auf dieser Seite, mal auf jener Seite und genießt aber, wenn es gelingt, wenn man sich nicht ärgert, genießt man diese unglaublich schöne, wohltuende Wärme dort und wird tatsächlich so aufgeweicht, vielleicht auch noch im Roten Meer. Ich habe da etwas gezögert, war ein Teil meiner Angstbewältigung, mich dann wirklich darauf einzulassen. Die guckten schon so ein bisschen meine Mitreisenden nah, versauert er da jetzt im Beduinencafé. Aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht, die Menschen dort wahrzunehmen. Sehr warmherzige Begegnungen. Ich hatte einen Freund gewonnen. Man gewinnt sehr viele Freunde in Arabien. Schon allein, wenn man ein Portemonnaie hat. Und einer meiner Freunde war ein Beduinendoktor. Dort in Sharks Bay, in diesem kleinen, in dieser umfriedeten und durch viele interessante Menschen bewachten Hotelanlage, gab es so kleine Lädchen. Und einer meiner Freunde, bei dem ich mein Beduinentuch gekauft hatte, der sagte, er hätte noch einen besseren Freund nebenan, das sei der Beduinendoktor. Und der lud mich gleich zum Tee ein und wollte mir Kaktusöl verkaufen. Und ich konnte nicht einsehen, warum ich Kaktusöl brauchen sollte. Das war eine klare Behinderung. Also ich habe dieses Kaktusöl nicht gekauft, habe diese Freundschaft etwas abkühlen lassen und habe die Quittung später gekriegt. Ich werde noch erzählen, worin diese Quittung bestand. Hätte ich das Kaktusöl doch bloß mitgenommen in die Wüste. Ich wusste ja nicht, was mir bevorstand. Also das war eine Begegnung. In unseren Gesprächsrunden, die wir regelmäßig geführt haben, habe ich die erzählt unter Was hat dich ernährt heute? Eine Frage, die mir neu war, die ein bisschen auch eine fremde und andere Welt war, plötzlich die Welt danach anzugucken, da wo sie gar nicht Nahrung ist, ob sie mich ernährt. Ob mich eine Begegnung, ob mich eine Wahrnehmung, irgendein Ding auf dieser Welt ernährt oder nicht ernährt, darüber hatte ich hier in Europa noch nicht so nachgedacht und war sehr dankbar für diesen Hinweis und muss sagen, das ist eine der Früchte dieser Reise, dass ich hin und wieder mich frage, auch in Hannover, oder auf Männertag oder während ich U-Bahn fahre, was ernährt mich eigentlich jetzt gerade? Es war aber eine Reise, deren Zentrum eine Fastenzeit war. 4 Tage und 4 Nächte rituelles Fasten. Mein Freund, der Beduinendoktor, sagte, I know, instant Ramadan, very good, ja. Also er hat das sehr bewundert, er hat noch erzählt, wie schön der Ramadan dieses Jahr war. Das hatte ich ja selber nicht mitgemacht, einen ganzen Monat lang. Und das war noch in guter Erinnerung, weil es noch nicht so lange her war. Aber er wusste, Instant Ramadan, very good. Also unter dieser Rubrik firmiert diese initiatische Männerreise dort. Und da hatte ich schon so meine Fragen dran. Was ernährt mich eigentlich da dann noch? Der nächste Schritt ist der Schritt in die Halbzivilisation. Also dann geht es mit einem Kleinbus, die ganze Gruppe gemeinsam, direkt aus der Hotelanlage durch, ich weiß es nicht, 10, 12 Kontrollposten, die aber interessanterweise auch dann wieder arabisch mit einer gewissen freundlichen Gleichgültigkeit waren. Das war jetzt nicht irgendwie mit europäischer Strenge versehen. Und wir kamen schließlich an auf sehr viel höherem Bergniveau in St. Katharina. Das sagen die Araber dort auch. St. Katharina ist kein Problem, auch wenn man Muslime ist. Und da ist das Katharinenkloster, das hatte ich auf dem Hinweg gar nicht gesehen, kannte das aber aus der Literatur und war nachher sehr begierig, dieses schöne Kloster dort wenigstens aus der Ferne zu sehen. Denn unser Weg ging ja raus aus St. Katharina, hoch in das Hochgebirge des Sinai. Also es heißt, zunächst mal dort willkommen geheißen zu werden vom Scheich der Djebelia, diesem Beduinenstamm, mit dem Reinhold Hermann Schäfer zusammen arbeitet, sanften Tourismus im schönsten Sinne entwickelt hat, weil die dort eben wissen, dass wir Instant Ramadan machten und weil die das nicht nur deswegen gut fanden, weil es Valuta gibt, sondern weil sie irgendetwas damit verbinden konnten. Es war interessant, in dieser Landschaft konnte man begegnen, wie man wollte. Ich habe nachher nicht so viele Begegnungen gehabt, aber andere. Und alle wussten das. Ach, ja, selbstverständlich, ihr seid die aus Deutschland und ihr macht Instant Ramadan. Unser Hauptgepäck wurde auf ein Dromedar verladen und ging uns voran. Wir hatten also nur das Tagesgepäck und dann geht der Aufmarsch nach einem Kennenlernen der Küche unseres Beduinenkochs, ging der Aufstieg hoch auf den Grat. Und das war eine erste Schwelle, die dort markiert wurde durch unsere Begleiter. Dadurch, dass wir ganz bewusst zurückgeguckt haben in die Zivilisation, uns klar gemacht haben, was wir alles hinter uns lassen, geordnete Verhältnisse, eine wirklich beachtlich schöne Straße, alles das, was mütterliche zivilisatorische Versorgung ist. Und das ist sozusagen die große Idee hinter der Männerinitiation. Zu sagen, wenn du wirklich bei dir ankommen willst als Mann, dann musst du das zurücklassen. Zivilisation ist in dem Sinne wirklich die große Mutter, weil sie mich an vielen Versorgungsfäden trägt, durch viele Versorgungsfäden ernährt, aber weil sie mich auch festhält. Sie hält mich eigentlich immer auch in der Abhängigkeit dazu. Und die größte Unabhängigkeit ist, auf die Zivilisation zu verzichten, sich regelmäßig zu ernähren. Und nur noch das Letzte, nämlich das Wasser zu behalten. Selbstverständlich in den 4 Tagen und 4 Nächten. Wasser haben wir getrunken. Mehr, als meinem Magen lieb war. Also dann da aufzusteigen, zurückzugucken und dann vorwärts zu gucken. Und dieses Vorwärtsgucken war gleichzeitig ein Wunder. Denn innerhalb dieser sehr, sehr steinigen und ganz wenig von Wüsten, Sand, Romantik mit Sonnenuntergängen und sanften irgendwas, sondern wirklich brutale Granitfelsen, schöne Granitfelsen, harte Granitfelsen, weich durch Wasser ausgespülte Granitfelsen. Aber außer diesen Felsen gab es dann nur noch kleinere Felsen, ganz kleine Felsen und Geröll. Und dazwischen so ein bisschen das eine oder andere, was eine Lebensspur war. Erstaunlich natürlich, dass da überhaupt was wächst. Und innerhalb dieser Steinlandschaft, dann mit immer weniger sichtbaren Wegen, befinden sich diese Oasengärten Bustans. Und kann das schlecht beschreiben, aber stellen Sie sich vor, Sie gucken mal einen ganzen Tag lang auf Braun in Braun. Immer nur braun, hellbraun, mittelbraun, dunkelbraun, ganz braun, hellbraun, beige. Und plötzlich gucken Sie auf eine grüne Pflanze. Die sehen Sie einfach anders. Sie erleben so ein Grün in so einem umfriedeten Bustan einfach vollkommen. Es ist ein kleines Wunder, lässt sich aber schwer beschreiben. Das gibt, dass diesem harten, entbehrungsreichen Wüstenwildnis-Ding da etwas Grünes überhaupt abgewonnen werden kann, etwas Lebendiges. Und das bedeutet eben auch, dass die Menschen, die das dort versorgen, diese Beduinen, die da leben, dass die mit einem solchen Oasengarten über 3 Generationen zusammenleben müssen. Irgendwie planen, irgendwie machen, irgendwie überleben, irgendwie sehen, wie es weniger wird. Eine Generation braucht es, um so einen Oasengarten tatsächlich so weit zum Leben zu bringen mit den unterirdischen Wasserströmen, die man dann mit so gartenschlauchähnlichen Bewässerungssystemen am Leben hält, dass man dort wohnen kann. Eine Generation wohnt man da und eine Generation kann man schon nicht mehr wohnen, aber es geht sozusagen langsam wieder weg. Dann hat man eben den nächsten Oasengarten. Und so gibt es dort eine Kette in diesem Gebiet, wo wir waren, eine Kette von Oasengärten, immer wieder unterbrochen von den Zonen dieser reinen Granitwüste. Und in dem höchstgelegenen war unser Basislager 1, formell gesagt. Und das war die Halbzivilisation. Schlafen unter freiem Himmel, aber bekocht werden und ein wunderschönes Felsenbad ohne Kacheln, aber trotzdem wirklich nett. Das hatten wir dort alles, eine Dusche, die wir wirklich auch schätzen gelernt haben, von Schilf umwachsen und mit einem super Plastikvorhang. Also das war wirklich schön, ein Gartenschlauch in der Mauer, der auch immer das richtige Wasser, meistens sogar zu heiß, brachte am Anfang. Und man kann in diesem Oasengarten für einen Moment vergessen, dass es diesen Gegensatz gibt zwischen dieser knallheißen Sonne und dieser total dunklen Nacht. Kalt war es in diesem Jahr nicht so wahnsinnig. Das war auch eine Vorstellung, die ich ein bisschen korrigieren musste. Es hat sogar eine Nacht geregnet ein bisschen. Also wir durften an diesem Wüstenwunder teilhaben. 1 bis 5 Regentage gibt es dann doch. Und in dieser Halbzivilisation haben wir dann eben uns vorbereitet auf die Wildnis. Und zwar nicht Wildnis im Sinne von Survival, sondern Wildnis im Sinne von, das ist wie ein unbeschriebenes Stück Natur, in dem du lesen darfst, mit dem du kommunizieren darfst. Und da waren die größten Barrieren für mich. Wie soll ich in eine Landschaft hineingehen und sie als einen mythischen Ort verstehen? Der Satz sagt sich jetzt sehr leicht. Konkret hieß das, geht doch mal raus heute, ihr habt 3 Stunden Zeit, wir hatten noch Uhren, und ihr habt 3 Stunden Zeit und eine Sache, die ihr machen könntet, wäre, lasst euch von einer Pflanze finden, irgendeiner Pflanze, irgendeiner Blume, und kommt mal mit ihr ins Gespräch. Fertig die Anweisung, die Anregung. Und ich weiß nicht, ob Sie es nachfühlen können, man steht dann schon ein bisschen peinlich berührt vor so einem kleinen Ding und fragt sich, wie sage ich es denn jetzt? Sage ich es jetzt laut und wie begrüßt man die und wie kommt man jetzt überhaupt zu einer Art Austausch? Ich war dann soweit bereit, Kind zu sein, dass ich das gemacht habe, die laut angesprochen, nicht die erste, also ein paar habe ich, glaube ich, übersehen, aber irgendeine hat mich dann doch so angesprochen, dass ich hingegangen bin. Und dann habe ich sie tatsächlich so über das Wetter gefragt erstmal und habe gemerkt, tatsächlich, als die Fragen intimer wurden, die Antworten kommen als Worte in meinem Sinn ganz konkret raus. Nein, weiß ich nicht. Also die waren da. Manche Sachen hat sie mir auch gezeigt und nicht auf Frage geantwortet. Und ich kam gleich mit 2 wirklich sehr interessanten Anregungen für mein Leben daraus. Die eine war, wie machst du das eigentlich, dass du hier aufrecht dich hältst bei diesem Wind? Und in dem Moment, wo ich es gefragt hatte, kam der Wind, der war ja auch meistens da. Und sie zeigte mir, dass diese Fähigkeit, sich zu neigen und wieder aufzurichten, eigentlich schon die Antwort ist. Wie machst du es eigentlich? Und das fand ich doch für mich sehr wichtig. Also ich habe mich sehr bei ihr bedankt. Und die andere Sache war dann zu sagen, guck doch mal auf so einen Stein drauf. Nimm irgendeinen Stein, guck doch mal da rein und guck mal, was du siehst. Und da war ich schon mutiger, habe wirklich den ersten genommen, reingeguckt und gedacht, oh Gott, nee, das ist jetzt ein Granit, wie es granitiger nicht sein kann. Die 3 Granitbestandteile waren super gemischt, überhaupt keine Form. Nichts erkennbar, kein Fußball, kein Walfisch, überhaupt nichts zu sehen. Und da brauchte ich wirklich eine Weile Geduld, um zu merken, aha, das ist ja ein Auge hier und da eine große weibliche Brust und da meine Wüstenblume. Genau die Blume, das hat mich dann ziemlich überrascht, die kam da auch drin vor. Und das war sozusagen Vorübung dafür, nachher in den 3 Tagen mit dieser Wildnislandschaft umzugehen, sich auf die einzulassen, in der Erwartung, der konkreten Erwartung, das, was ich jetzt hier mit hereinbringe, mein Leben, meine Biografie, und das, was ich mir wünsche, nämlich, dass diese Biografie in einer neuen Weise mir zu eigen kommt. Das hat mit dieser Schicht der Begegnung zu tun. Und wir hatten so einen schönen Spruch gekriegt von Reinhold Schäfer: Jeder von euch kriegt da draußen, was er braucht, nicht unbedingt das, was er sich wünscht. Und es hat sich bestätigt. Dann kann man sagen, das ist ja leicht gesagt. Jeder kriegt das, was er braucht. Natürlich ist irgendwie auch ziemlich eindeutig. Aber wenn man es sich zu eigen macht, und darin besteht vielleicht der Schlüssel einer solchen initiatischen Arbeit, dann kann man tatsächlich merken, immer wieder, da berührt mich was. Da spricht etwas zu mir, da geht mich etwas an. Und gleichzeitig, da habe ich den Drang, etwas zu machen, etwas zu sagen, etwas zu tun, etwas zu gestalten. Und das war die nächste Schicht. Und da muss ich um Verzeihung bitten. Ich bin christlicher Pfarrer und bin irgendwie mit ungefähr 2000 Jahren Kirchengeschichte als Rucksack in diese Wanderung reingegangen und dachte, ich wüsste, wie das ist, wie man Rituale macht. Gibt es schon seit 2000 Jahren im Christentum, gab es auch schon früher woanders. Aber jetzt plötzlich sich vor die Frage zu stellen, willst du hier in dieser Wildnis ohne die ganzen zivilisatorischen, kunsthistorischen und liturgiegeschichtlichen Formen, willst du hier draußen etwas machen, was im Sinne einer Zeichentat, eines Zeichensetzens in dieser Landschaft ein Teil dieses Gesprächs wird? Dieses Gesprächs mit der Landschaft und dieses Gesprächs mit dir selbst. Und es kostete mich eine ganze Menge Überwindung. Und das sind die Abenteuer. Die Abenteuer waren für mich nicht irgendwie in ein fremdes Land und auch das, die Witterung und all sowas ist nebensächlich. Sondern die Abenteuer bestanden darin zu sagen, traust du dich in dieses Land rein? Stellst du dich hin und baust dir einen Steinkreis mit einem Stein, der dir den Zugang macht und den du schließt? Und nimmst diesen Steinkreis als eine nochmal andere Welt. Und bist bereit, in dieser Welt etwas zu tun, von dem du weißt, es gibt keine Vorgaben, es gibt nichts, woran du dich halten kannst, es gibt niemand, der dir das sagt, was du da tun sollst. Und von dem du gleichzeitig ahnen, hoffen und vielleicht sogar fürchten musst, dass es sich auf die andere Welt auswirkt. Also ich habe das gemacht, ich habe das versucht und nun gehen diese 4 Tage erstens mal erstaunlich außerhalb der Zeit los. Man sagt ja, Arabien sei, da gäbe es nicht die Zeit wie bei uns. Das haben wir ein Stück erfahren, wir haben die Uhren abgegeben und waren da draußen wirklich nur mit den Sonne und Mond und Sternen zusammen und ich habe es zutiefst genossen. Nach anfänglicher Vorbereitung zutiefst genossen, keine Termine zu haben, keine Verpflichtungen zu haben, dieses oder jenes noch irgendwie hinzukriegen, sondern ich wusste, abends geht die Sonne da hinten, da geht sie immer unter am besten. Und dann kommt meine Stunde, wo ich das Ritual mache und bis dann habe ich, ich sehe es ja, wie viel Zeit noch da ist, bis ich mir Klarheit darüber gemacht habe, was will ich tun. Und die Tage waren strukturiert dadurch, dass wir in 4 Richtungen männlicher Identität uns auch vorher schon erprobt, befragt und ausprobiert haben. Und die gehen zurück auf etwas, was viele wahrscheinlich von Ihnen kennen, also auf die 4 Himmelsrichtungen in Verbindung mit den 4 Archetypen der männlichen Möglichkeiten. Und so war der erste Tag im Zeichen des Königs, des Nordens, der Tag, an dem die Themen sich mit der Landschaft begegneten, mit mir selber begegneten, die zu tun haben mit Souveränität, mit der Möglichkeit, Verantwortung zu haben oder mit der Entbehrung von Königen verantwortlich behandelt worden zu sein, mit der Not, sich selber zu regieren, mit der Schwierigkeit, anderen nicht zu nahe zu treten in der Gestaltung von Führung und so weiter. Also meine Väter habe ich zum wiederholten Male in meiner Biografie dort eingeladen und habe mit ihnen gerungen und habe versucht, mit ihnen klarzukommen und war da draußen, es war erstaunlich, mit meinen Vätern ziemlich gut beieinander. Aber ich springe jetzt ein bisschen, als ich es hinterher den Männern erzählen wollte und bei der Stunde mit den Vätern ankam, stand plötzlich wie in Kairo eine Gefühlswand vor mir und ich merkte, aha, du bist da doch zutiefst berührt. Das ist nicht so klar, wie sich das in der Wildnis dann ordnet. Also das war dann auch eine gewisse Erhabenheit und Schönheit, dass man das Gefühl hatte, hier kriege ich eine Klarheit, die ich sonst nicht habe über solche Fragen. Kann ich die Väter, die ich hatte, anerkennen als die Väter, die sie waren? Oder bin ich immer noch dabei, so lautet meine Frage noch heute, bin ich immer noch dabei, mir andere Väter wünschen zu müssen als die, die ich hatte? So eine Urwunde ja in jedem Mann. Und die nächste Frage eben, wie sieht es eigentlich mit meiner Väterlichkeit aus? Was habe ich da für Klärungen? Was habe ich da für Möglichkeiten schon entdeckt und für Notwendigkeiten entbehrt? Und der zweite Tag steht im Zeichen des Liebhabers, also der Qualität, die im Süden zu finden ist, die mit der Fähigkeit, Distanz und Nähe zu leben, zu handhaben, zu lieben. Man kann auch Distanz lieben, die damit zu tun hat. Und für mich hieß das sehr konkret eine Begegnung mit den erstaunlich vielen Frauen, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben, die auch einzuladen. Das war dann eine etwas größere Gesellschaft. Und mit denen sich zu beschäftigen und zu fragen, wie steht's denn hier bitte sehr? Ja, wie sieht's aus? Und immer die Frage, was willst du eigentlich davon würdigen, ehren und vielleicht auch entlassen, gerade von den Müttern? Und was willst du dir gerne zusprechen? Was möchtest du gerne, jetzt sage ich ein etwas gewagtes Wort, was möchtest du als deine eigene Mutter eigentlich jetzt veranlagen in Zukunft? Ich als Mann meine eigene Mutter werden. Am dritten Tag ist man schon ziemlich gut in diesem Fasten drin. Das heißt, einerseits hören die Fantasien auf, sich vorzustellen, was man in Sharm el-Sheikh, sobald man zurückkommt, alles wieder essen möchte oder sogar zurück in Europa. Das klingt dann so ein bisschen ab. Und gleichzeitig ist man körperlich ein bisschen anders drauf. Man hat eine gewisse Leichtigkeit, aber man hat auch eine gewisse Schwäche, die nicht unangenehm ist unbedingt. Aber was sich einstellt, und das kennt jeder, der Fastenübungen gemacht hat, auch eben eine gewisse Transparenz, eine sich steigernde Transparenz, eine wohlige Unabhängigkeit. Also dieses sich Abschnüren von der mütterlichen Zivilisation hat dann ja auch, wenn man durch ist, durch bestimmte Prozesse, etwas Befreiendes, sehr Befreiendes. Der dritte Tag steht im Zeichen des Magiers, der im Westen steht. Und der Magier, der begleitete mich von meinem Granitstein her als ein Wüstenfuchs mit riesigen Augen und riesigen Ohren. Und mein Magier in dem konkreten Erlebnis dieses Tages sollte mir die Augen öffnen dafür, was ich denn bitte sehr empfangen könnte, was mir das Leben denn bitte sehr sagen möchte innerhalb dieser Reise. Und das ist nicht eine Sache, die man dann irgendwie auf Knopfdruck oder Schnips klarkriegen kann, sondern das ist mehr eine Richtung, sich zu fragen, wie wird es denn wesentlich, und das war auch eine Anregung in der Vorbereitung, wenn man auf sein letztes Stündchen blickt. Also das ist eine interessante Frage für den Magiertag. Was würde ich tun, wenn ich nur noch kurze Zeit hätte? Wie würde ich mich da befinden? Im Rückblick war überraschend, dass alle Teilnehmer sagten, eigentlich war so die Vorstellung, sterben zu müssen, da draußen am dritten Tag kein Thema, kein Problem. Heute würde ich das schon wieder ganz anders sehen. Aber da draußen ist tatsächlich eine andere Art von Begegnung mit sich selbst und auch mit dieser Grenzfrage des eigenen Todes. Und das hat mich natürlich als Christ sehr beschäftigt, weil wir in den Archetypen auch der christlichen Verwandlung von Tod und Auferstehung dieses Thema eigentlich als Dauerthema ja haben. Nur nicht so existenziell, nur nicht so unmittelbar persönlich direkt ich. Wie wäre es, wenn es mein Stündchen wäre? Ich kriegte dann noch als extra Gewürz meinen Magen dazu, den ich auch schon lange kenne, der anfing gegen dieses Wasser, was wir da aus so Flaschen tranken, sich aufzubäumen. Der fand das nicht mehr so schmackhaft und nicht mehr ständig, wollte nicht ständig dieses Wasser zu sich nehmen. Also das war dann eine beginnende Dramatik, die auch mit mir zu tun hatte, ganz sicherlich. Aber es war längst nicht dieses, was dann am vierten Tage erst möglich war, im Zugehen auf die vierte Nacht, die man dann wachend verbringt, nämlich sich zu fragen, wo geht's denn dahin? Erst fragt man sich natürlich, wo kommt der denn her, der Tod? Aber sich irgendwann zu fragen, wo geht's denn da eigentlich hin? In den Osten heißt das am vierten Tag erstmal, zum Krieger. Und das war mein Thema. Ich habe sozusagen auf diesen vierten Tag hingelebt, weil ich das auch schon vor der Reise wusste und in der Beschäftigung mit den Archetypen. Das ist ein Teil der männlichen Identität, wo ich mich absolut schwach fühle. Der aufsteht für etwas, der streitet, der kämpft, der sich einsetzt für etwas, der bereit ist, sich zu konfrontieren, auf das Risiko hin, Fehler zu machen, das ist nicht meine Stärke. Und ich denke, es geht vielen von uns in dieser Zeit und in dieser Weltgegend Aufgewachsenen so, dass wir einigermaßen Stärken haben beim Liebhaber und beim Magier, aber da, wo es um den König geht und da, wo es um den Krieger geht, eher etwas schwächer ausgebildet sind. Aber das kann jeder für sich selber rauskriegen. Unter anderem gibt es einen kleinen Test in diesen Broschüren, die Sie mitnehmen können gerne. Aber das ist sozusagen erst der Anfang einer solchen Übung in der Selbsterfahrung. Also nochmal zurück. Das ist übrigens eine schöne Sache. Ich kann heute noch 4 Wochen danach die Augen schließen und brauche ganz wenige Augenblicke, um an diesem Ort wieder anzukommen. Ich hatte mir den selber ausgesucht, wie jeder andere auch. Eine bestimmte Felsformation und hatte mir gute Kriterien gesucht. Ich wollte Schatten haben und ich wollte einen Ausblick auf die St. Katharinenkapelle haben, oben auf dem Berg. Und ich wollte was Großzügiges. Ich wollte nicht irgendwie in so einem kleinen Kämmerchen da hocken. Und alles das hatte ich da und ich kann eben jederzeit zurückkehren. Und das ist nicht eine Bilderinnerung, wie wenn ich mich erinnere an die Urlaubshütte oder an irgendeinen Ausblick in meinem letzten Urlaubsquartier, sondern das ist eine Sache, die sehr, sehr viel tiefer geht. So tief, dass ich sie eben mit Worten nicht beschreiben kann. Es ist ein existenzielles Gefühl, da ausgesetzt gewesen zu sein und aus diesen 4 Tagen und 4 Nächten hervorgegangen zu sein, zurückgekehrt zu sein, verfleischlicht worden zu sein und das in einer ersten Schicht überhaupt festzuhalten, oder festhalten ist schon fast zu westlich gesagt, zu europäisch, das in irgendeiner Art und Weise mitzunehmen, was dort gewesen ist, ohne es zu verstehen. Und dazu gehört auch diese Kernfrage in der 4. Nacht, haltet mal Ausschau nach Osten, ob sich für euch eine Vision einstellt. Es heißt immerhin Vision Quest, also eine Reise, wo man unterwegs ist, weil man auf der Suche ist nach einer Vision, ja wovon? Davon, wo es hingeht oder davon, wer ich bin oder wer ich als der ich bin, sein möchte. Das kann ja durchaus verschieden sein. Aber die Frage war, kriege ich diese Vision, kriege ich die mit? Ich war nachher überzeugt, ich kriege sie, aber wahrscheinlich verschlafe ich sie, weil ich gerade an meinen Bauch denke, dem es nicht gut geht oder so. Und ich kann nur glückhaft beantworten und stehe hier auch vor Ihnen als jemand, der dazu nicht geboren ist, in der Wüste sich rumzutreiben und zu fasten und so eine Abenteuerreise zu machen. Für mich ist tatsächlich in der letzten Stunde, es war genau verabredet, wenn der letzte Stern verblasst durch die aufsteigende Sonne am 5. Morgen, das ist das Signal, dass ihr euch aufmacht, dass ihr wieder zum Treffpunkt kommt, dass ihr zurückkehrt in die Bustan-Oase. Und kurz bevor ich meine Sachen zusammenpacken wollte, hatte ich tatsächlich eine Vision. Bin ich auch da 2000 Jahre Christentums geschädigt? Was ist eine Vision? Habe ich dort mit dem Auge etwas gesehen? Habe ich dort etwas in meinem Körper irgendwie veranlasst, dass da was passiert? Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass da ein Bild ist von zwei Aufrechten, die sich miteinander verbinden. Genauer möchte ich Ihnen das nicht sagen. Denn das gehört auch zur Übung dazu, sich immer wieder zu fragen, wem möchte ich gerade was sagen? Und ich habe mich entschieden, das heute zu sagen. Und wenn Sie es genauer wissen wollen, dann müssen Sie selber hingehen, selber gucken. Und vielleicht sehen Sie ganz andere Sachen. Und ich weiß aber nicht, was, ich habe keinen Schlüssel dafür. Ich finde es schön, dieses Bild. Und das steht mir immer vor Augen. Aber ich habe keinen Schlüssel dafür zu sagen, das bedeutet für mich, Doppelpunkt, du solltest oder du könntest oder du wirst, sondern ich trage es mit mir wie einen liebgewordenen Begleiter. Und wer weiß, wann sich das aufschließt und ob es sich mal so aufschließt und mal anders aufschließt. Und ich bin intellektuell genug begabt oder, wie soll ich sagen, auch geschädigt, um natürlich schon Anfangsdeutungen gehabt zu haben. Und danke denen, die mich da begleitet haben, dass sie gesagt haben, ja, lass mal. Es sind ja erst ein paar Tage und jetzt sind es erst ein paar Wochen. Und mal sehen, wie es in ein paar Jahren ist, ob das deutlicher wird. Das ist ein Kernteil aus diesem Kernritual, der mich also begleitet. Ein anderer ist, und darauf war ich ein bisschen besser vorbereitet, auch durch eine Sache, die ich hier in Deutschland schon gemacht habe, nämlich wie ist das im Körpergefühl und in der mythischen Begegnung oder mystischen Begegnung mit einer mythischen Landschaft. Was ist der Ertrag nach einer bestimmten Zeit? Also jeder, der so eine Quest mitmacht bei Reinhold Hermann Schäfer, ist gebeten, vorher eine Tageswanderung zu machen, eine indianische Medizinwanderung von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, wo er am Morgen eine Schwelle sich legt in diesem stadtnahen Wald, bei mir war es diesmal der Schwarzwald, und dann fastend diesen Tag über sich dort aufhält. Und eben auch anfängt, mit dieser Naturwelt so zu rechnen, dass sie ihm etwas sagen möchte auf die Frage, die man in diesen Tag mit hineinnimmt. Und am Abend kehrt man zurück zu dieser Schwelle, löst die wieder auf und tritt sozusagen wieder in diese Welt zurück, aus der anderen Welt, aus dieser Bilderwelt, aus dieser mythischen Welt, wieder zurück in unsere Alltagsnormalität. Und von dieser Medizinwanderung und einer früheren, die ich schon mal durchgemacht hatte, kannte ich einen Vorgeschmack auf ein anderes Kernerlebnis, nämlich die gleichzeitige Anwesenheit einer ganz tiefen, befriedigenden Erschöpfung und gleichzeitig der Empfindung, stark zu sein. Ich hatte es so nicht erwartet, aber ich hatte es in der Richtung erwartet, zurückzukommen, wieder mit den anderen Männern zusammenzukommen, was für mich eine sehr wichtige und schöne Rolle gespielt hat. Und dieses Doppelgefühl wirklich in der Spannung durchmachen zu dürfen. Ich bin so erschöpft wie noch nie in meinem Leben und ich fühle mich so stark wie noch nie in meinem Leben. Und das als eine Empfindung. Man ist ja nicht zwei Leute, sondern man ist der eine Mensch, und hat diese beiden Empfindungen gleichzeitig wie rechts und links, ja, oder wie oben und unten. Und das ist etwas, von dem ich auch merke, das bleibt. Nicht nur in der Erinnerung, sondern das geht auch mit, diese Doppelheit. Und das, meine ich, ist, wenn ich es richtig verstehe, oder so wie ich es heute verstehen möchte, ist das eine Begleiterscheinung dieser Suche einer Selbstgeburt innerhalb einer unberührten Landschaft. Rein äußerlich ging die Reise dann so weiter, dass wir noch zwei Tage im Oasengarten blieben, zunächst mal köstlich umsorgt wurden von unseren Anleitern und von den Beduinen und dann eben langsam zurückkehrten in die Zivilisation, nicht den schnellen Sprung zum Flughafen und dann gleich wieder zurück, sondern die Reise, die insgesamt über 14 Tage geht, die hat eben in der Mitte diese Kernzeit der 4 Tage und 4 Nächte etwas nach hinten verschoben. Und ich muss sagen, so viel Erfahrung von 15 Jahren Männerinitiationsarbeit dort im Sinai und die andere Tour geht in die Waldwildnis von Schweden. Davon profitiert man. Wie genau das vorbereitet ist, wie jeder Schritt auf den anderen Schritt aufbaut und man eigentlich jeden Tag das Gefühl hat, genau, jetzt will ich auch raus. Genau, und jetzt will ich noch nicht zurück. Ja, und dann höchstens mal an einer Stelle merkt, man wird ein bisschen ungeduldig oder man würde vielleicht noch einen Tag länger dort verweilen können. Und so gehen die Stationen dann rückwärts, also vom Oasengarten mit einem wunderschönen Abschiedsfest für die Beduinen. Und dann kamen auch junge, kichernde, tuschelnde Mädchen. War eine sehr interessante Erfahrung, tagelang nur unter Männern zu sein. Und dann kamen da diese flirrenden Damen daher, die dann eben zu diesem Beduinenfest, zu dem Bakschischfest eingeladen waren. Und dann die Wanderung zurück, Schritt für Schritt zurück in die Zivilisation. Immer mit der Frage, was ist eigentlich jetzt neu? Und mit der nicht darauf zu gebenden schnellen Antwort. Ja, ich hoffe, Sie haben nicht etwas erwartet, was Sie jetzt in irgendwelche philosophischen Höhen treibt oder Ihnen ein theoretisches System gibt. Ich wollte Erlebnisse erzählen von diesen Tagen und hoffe, ich habe so viel gelernt, dass ich nicht ständig die Kopfkamera nebenher habe laufen lassen. Das können Sie besser überprüfen. Ja, jetzt ist ja Fragen, geht ja noch. Das Kaktusöl. Ja, hier wird nach dem Kaktusöl gefragt. Also eins habe ich mir vorgenommen. Ich dachte, ich bräuchte kein Kaktusöl, das auch gegen Moskitos ist, weil wer soll oben auf 2000 Metern bei dieser totalen Trockenheit als Moskito irgendwie Spaß am Leben haben? Jede Nacht hatte ich hinter mir eine Karawane von Mücken und einer stand da, ich habe es nicht mit Augen gesehen, aber sehr genau in der Vorstellung, einer stand da und hat immer zu dem anderen gesagt, jetzt du. Jetzt du. Und dann kamen die immer bei meinen Ohren an, was ich besonders wenig gut abkann, und haben mich gestochen und haben mich besurrt und haben mich nervös gemacht. Ich habe in den Tagen also gelernt, auch Geduld zu haben mit den Mücken und habe mir vorgenommen, ich gehe, wenn ich zurückkomme nach Sharm el-Sheikh, zu meinem Freund, dem Beduinen-Doktor, sage ihm, dass er recht hatte und bezahle seinen Preis für Kaktusöl. Und ich habe es gemacht. Ich habe mich über den Tisch ziehen lassen. Er war selber so erstaunt, dass ich die 35 Euro für 100 Milliliter Öl bezahlt habe. Aber ich habe das als eine lustvolle Selbstbestrafung erlebt. Es war eine wunderbare Auflösung. Und wir sind wirklich Freunde jetzt. Ja, vielleicht gibt es aber noch andere Fragen, wenn ich irgendwelche Fäden verloren habe. Gern.
Haben das alle Männer durchgehalten?
Es haben alle Männer durchgehalten. Durchgehalten nehme ich jetzt nur mit so einer kleinen Pause in den Mund. Man macht etwas durch. Aber als Durchhalten hat es kaum einer von uns erlebt. Also ich vielleicht noch am ehesten mit Bezug auf meinen Magen. Aber ich habe mir erzählen lassen von den Anleitern, weil ja viele Männer das durchgemacht haben, dass es eine ganze Reihe von Erfahrungen gibt in solchen Gruppen, dass mal einer auch abbricht, dass aber das durchaus mit der Erfahrung verbunden sein kann, das war seine Möglichkeit. Also auch das gehörte zu dem, was er draußen gekriegt hat, was er brauchte, aber sich nicht gewünscht hat. Trotzdem kann ich ganz nüchtern auch und kindlich sagen, es war schon ein tolles Glücksgefühl zu sagen, das habe ich geschafft. Das habe ich geschafft.
Ja. Respekt.
Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich nicht der Outdoor-Typ, aber insofern kann ich es auch wirklich jedem empfehlen. Die Sasina ist eben die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit lautet Schweden. Da hat man mit anderen Wildnisgeschichten zu tun, aber darüber müsste jemand anderes erzählen.
Darf ich kurz fragen, wer vom Auditorium eins von beiden schon gemacht hat? Hier haben wir einen, da oben. Was war? Das war Schweden. Und bei Ihnen? Ja. Sinai auch. Mhm. Ja. Sonst noch? Zwei, ja. Darf ich Sie kurz fragen, haben Sie Ähnliches? Wollen Sie ganz kurz was sagen?
Ja, ich kann eigentlich alles, das, was der Ulrich gesagt hat, nur bestätigen, was vielleicht auch daran liegt, dass ich dabei war. wobei ich meine Vision Quest vor 3 Jahren gemacht habe. Die Landschaft, die Spiegelungen, die man da erfährt, sind kaum zu beschreiben. Man weiß auch nicht, wo es herkommt. Man kann es kaum erklären, aber es ist da. Und man nimmt einen großen Teil dessen mit nach Hause und versucht es zu bewahren wie einen Goldschatz, den man gefunden hat. Und dem auch nicht jedem zeigt. Deswegen kann ich gut verstehen, dass er Teile nicht wiedergegeben hat oder erzählt hat. Das ist ein Goldschatz, den gibt er nicht her. Da lässt er vielleicht mal drauf gucken.
Und was ist da oben angeklungen?
Also ich kann auch nur bestätigen, dass man es sehr schwer in Worte fassen kann, dass man es einfach erleben muss. Und ja, was mir jetzt auch wieder gekommen ist, dass also diese sogenannten Widrigkeiten im Leben, wo man sich aufregt oder ja, ungeduldig ist, also die lernt man dort wirklich, also damit fertig zu werden, ja.
Vielen Dank.
Ja, ich selber bin sehr dankbar, dass Konrad hier in der ersten Reihe Platz genommen hat, denn er war einer der vier, die uns da begleitet haben. Und man wächst da schon ganz schön zusammen. Eine schöne Sache.
Ja, dann vielen Dank, Ulrich Meier, für diesen sehr persönlichen Erfahrungsbericht.